Ich lese aus Johannes 17, dem hohen priesterlichen Gebet Jesu. Jesus betet: Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch die Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, uns wach machst im Geist, zu verstehen, was du zu sagen hast. Amen. Das Thema der Predigt heute heißt Einheit, die Einheit der Jünger Jesu. Die Einheit der Jünger Jesu ist das, wofür Jesus gebetet hat. Und wir kennen diese Einheit und besingen sie auch immer wieder in Liedern, wie wir es gerade vorher gemacht haben. Lieder wie Vater, mach uns eins. Oder etwas älter, Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Und wenn wir uns lieben und vertrauen, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Oder noch etwas älter, Herr, wir stehen Hand in Hand, die dein Hand und Ruf verband. Oder etwas neuer, Vater, wir suchen die Einheit. Einheit. Einheit finden wir an vielen Stellen der Bibel und den Aufruf dazu. Und die Einmütigkeit. Einige Stellen, die ich nachher nochmal wiederholen werde. Apostelgeschichte 1,14, vor der Geistausgießung, vor Pfingsten. Sie waren stets beieinander einmütig im Gebet. Oder Paulus sagt im 1. Korinther 1,10, redet mit einer Stimme und lasst keine Spaltungen unter euch sein. Haltet aneinander fest. Römer 15, 5 bis 6, seid einträchtig gesinnt, damit ihr alle zusammen mit einem Munde Gott lobt. Epheser 4,3, bewahrt die Einigkeit im Geist. 1. Petrus 3,8, seid alle gleichgesinnt. Wir kennen diese Aufrufe. Und nicht nur wir, sondern sie sind bekannt in der ganzen Welt. Und wir Christen werden oft dran gemessen. Wie ist das mit dieser Einheit? Sollten die Christen nicht eins untereinander sein? Die Tatsache ist, wir sind es nicht. Wir sind es weltweit nicht, obwohl es Bewegungen dazu gibt, wie unsere Allianz und die Ökumene. Aber wir sind es oft auch nicht im Kleinen. Eindrücklich war für mich, als ich Christ geworden bin, dass unsere Teestubenjugend, in deren sich viele Menschen bekehrt haben, viele Jugendliche, und wir angefangen haben, eigene Gemeindestrukturen zu entwickeln, gependelt ist zwischen der Baptistengemeinde Kempten und dem Freien Missionskreis Kempten. Und einer der Entschlüsse dieser beiden Gemeinden war, wenn wir diese Bewegung, die da ist, sinnvoll zusammenhalten wollen, geht das nur in Gemeinschaft. Wir schließen uns zusammen. Als die Leitung das tat, hat sie richtig entschieden, finde ich, und weise entschieden. Trotzdem glaube ich, sie wussten nicht, was sie taten. Denn was dann geschehen ist, waren Wochen, Monate und Jahre der Tränen. drei Gruppierungen mit völlig unterschiedlicher Struktur, unterschiedlicher Glaubenserfahrung sollten zusammenfinden. Das hat die Gemeinde fast völlig gespalten. Fast. Es war doch nicht so. Und dafür bin ich dankbar. Es gab Traditionen und Werte, die ihre Berechtigung hatten. Es gab Menschen, die dazukamen. Und es gab uns Neubekehrte, und ich vergesse das nicht. Ich gehörte zum Jugendleitungskreis, und einmal saßen wir mit den Ältesten zusammen, und da fiel dieser Satz. Wisst ihr was? Es gab wirklich schwierige Gemeindestunden und ganz schwierige Aussagen und auch verletzende Aussagen aus der Gemeinde heraus, langjährigen Christen, sodass wir sagten, wenn uns die Gemeinde nicht will, dann gehen wir eben. Wir brauchen die bestehende Gemeinde nicht, wir haben Christus. Und wir gehen und gründen neu. Und wer mit uns geht, geht. Es ist nicht so geschehen, durch weise Leitung. Dafür bin ich heute noch dankbar. Aber diese Dinge geschehen. Es gibt Trennungen. Ist Trennung immer schlecht? Und gibt es Situationen, in denen man sagen müsste, es muss immer Einheit geben? Immer? Um jeden Preis? Jesus hat dafür gebetet, dass wir eins sind. Aber wenn wir nüchtern in die Bibel schauen, dann finden wir Trennungen und Trennungsgeschichten bereits in der Bibel. Und die berichtet die Einheit, so wie wir sie uns vielleicht immer vorstellen, die gab es auch in der Bibel nicht. Die älteste Geschichte ist Abraham und Lot, 1. Mose 13. Es ist sehr banal, nicht unbedingt Abraham und Lot haben Streit, aber die Hirten haben untereinander Streit, weil sie dort wohnen, Abraham und Lot, die Kanaaniter und Peresiter sind auch noch da und alle haben Vieh und es ist schlichtweg zu viel Vieh und zu wenig Land. Und wahrscheinlich auch zu wenig Wasserbrunnen. Zwei, die gleiche Arbeit tun sozusagen, zwei Teams mit dem gleichen Auftrag nebeneinander und es gibt Ärger. Gleiche Weite, gleiche Zielgruppe. Das ist wie zwei große Läden, riesige Läden irgendwo in einer kleineren Dorfgemeinde, die nebeneinander öffnen. Es kann nur schief gehen. Irgendeiner oder beide werden Pleite machen. Einer gibt auf. Bei Abraham war es so, Abraham war der, der die Hand ausstreckte und sagt, Lot, so geht's nicht weiter. Wir trennen uns. Geh du zur Linken, geh ich zur Rechten. Manchmal ist das auch für Gemeinden eine gute Wahl. Als christliche Gemeinde zu sagen, wir haben das gleiche Ziel, sind auf der gleichen Ebene unterwegs. Entweder wir schmeißen uns zusammen oder wir trennen uns, aber diese Konkurrenzsituation ist keine gute. Und ja, Abraham und Lot teilen sich. Aufteilung des Gebiets, die bisherige Einheit untereinander löst sich auf, und zwar um des Zieles willen. Streit, der untereinander besteht, zu beenden. Tatsächlich. Da gibt es Situationen, da geht der eine zur Linken und der andere zur Rechten und es ist in Ordnung, weil so wieder Friede einkehrt. Friede durch Trennung, Streitvermeidung, Wachstumschancen für beide. Zusammenbleiben hätte eben beständigen Streit bedeutet. Manchmal geht's nicht miteinander. Aber das Ziel bleibt vor Augen. Man weiß, warum man es tut. Und es ist ein gutes Ziel. Randbemerkung, so ganz nebenbei. Der Demütige hier ist Abraham. Er ist es, der großzügig die Hand ausstreckt zu seinem Neffen Lot und sagt, wähl dir doch den Bereich aus, wo möchtest du hin mit deiner Herde? Und Lot wählt sich das beste Land und die beste Situation für seine Herde. und meint damit ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Und der Demütige Abraham schneidet durch Großzügigkeit und Demut schlecht ab, benachteiligt. Der Nachgiebige ist der Dumme. Wenn wir die Geschichte lesen, wissen wir, dass Abraham der Gewinner ist. Der Demütige. Er rettet Lot aus der Hand von Königen, die ihn überfallen haben und gefangen wegführen. Er ist es, der auch um Lot bei Gott handelt, beim Untergang Sodoms. Apostelgeschichte 13,5. Eine weitere Trennung. Es ist die Geschichte einer Missionsreise. Ab Apostelgeschichte 13,5. Paulus und Johannes Markus, um die geht es dort. Es ist eine Missionsreise. Paulus ist mit Barnabas unterwegs und sie nehmen Johannes Markus mit. Johannes Markus ist der Sohn von Maria. In Apostelgeschichte 12,12 erfahren wir, das ist der Versammlungsort der Gemeinde. Vom Vater hören wir nichts, aber von der Maria, das Haus der Maria. Und es könnte sein, dass wir hier, ich drücke es vorsichtig aus, die erste Gemeindeleiterin hören. Denn sie wird genannt. Und das ist ungewöhnlich, dass sie genannt wird. Und Johannes Markus ist der Sohn an ihrer Seite, der sie unterstützt hat. Er ist unterwegs auf Missionsreise, aber 13,5 erfahren wir, er kehrt wieder um von der Missionsreise und geht zurück nach Jerusalem. Das wird einfach so dargestellt und in der Apostelgeschichte 15,37 sagt Paulus zu Barnabas, wir wollen wieder zu den Gemeinden gehen. Und Barnabas sagt, wunderbar, und wir nehmen Johannes Markus mit. Und Paulus sagt, nein, den auf keinen Fall. Der hat uns im Stich gelassen, der war nicht treu, der ist nicht mit uns ans Werk gegangen. Bedenke ich keinen Meter. Bedenke ich nicht. Und Barnabas, übrigens der Sohn des Trostes, der den Acker verkauft hat in der Apostelgeschichte und sein Habe zu Füßen gelegt hat, der den Saulus gesucht hat und ihn angeleitet hat, ihn wieder eingeführt hat ins Missionswerk, also eigentlich der Coach des Saulus, und das war er wahrscheinlich auch für Johannes Markus. Er sagt, natürlich nehmen wir den Johannes Markus mit. Und sie finden kein Übereinkommen. Sie streiten massiv und scharf. Und dann wählt Paulus Silas und geht auf Missionsreise. Und Barnabas nimmt Johannes Markus. Und sie gehen getrennte Wege. Später erfahren wir, dass Paulus an anderen Stellen wieder sich versöhnt hat mit Johannes Markus. Aber was hier deutlich wird, hier ist ein scharfer Streit, es gibt keine Versöhnung und sie trennen sich. Aber was wir lesen ist, dass Paulus mit Silas einen erfolgreichen Weg auf dieser Mission hat. Was ist passiert? Paulus ist ein Vollblutmissionar. Er ist Eiferer gewesen und er ist es immer geblieben. Ein Eiferer. Und sein Ziel war eindeutig Mission. Koste es, was es wolle, mit allem, er gibt sich da völlig hin. Und eins kann er nicht brauchen. Leute, die vorsichtig sind, die zurückhaltend sind, die zaudern. Also mit einem Missionar, einem wirklichen Vollblutmissionar, kannst du es nicht machen. Das geht nicht. Der geht. Der geht seinen Weg konsequent, offensiv und verkündigt des Evangeliums. Das Evangelium. Nun scheint Barnabas von seiner Gabenpotenzial anders geartet gewesen zu sein. Und Johannes Markus, als jemand, der die Gemeinde im Haus der Mutter kennt und da offensichtlich sehr integriert ist, denn er hat ein gutes geistliches Layout, er wird gewürdigt für seine Geistlichkeit, der ist offensichtlich auch nicht der, der Vollblutmissionar ist, sondern der auch an die Gemeinde zu Hause denkt. Und fragt, was brauchen die? Was ist da notwendig? Was ist passiert? Ja, Verärgerung bei Paulus, im Stich gelassen. Barnabas sagt, Nein, ist nicht so schlimm. Und sie trennen sich. Sie gehen getrennte Wege. Wäre es besser gewesen, zusammen zu bleiben? Bei der Reaktion und der Eifer des Paulus wohl kaum. Ich glaube, dass Johannes Markus, wenn der trotzdem mitgegangen, naja, dann gehe ich halt mit und ja, ich tue ja, was der Paulus sagt. Ich bin mir sicher, dass Paulus konsequent geguckt hat, ist der, der uns verlassen hat, auch wirklich treu, macht er alles richtig, verkündigt der wirklich auch mit Eifer das Evangelium, unterstützt er mich auch hundertprozentig. Und ich kann euch sagen, ihr wisst es selber, wenn ihr in einer Arbeitsstelle seid, wo ihr ständig kritisch beäugt werdet, nein, das ist nicht zufriedenstellend. Das funktioniert nicht. Es war eine richtige Entscheidung. Für Paulus und seine Mission und seine Berufung war es eine richtige Entscheidung. Trennung war gut. Sonst wäre Paulus in seiner Berufung, wie er sie empfunden hat, immer behindert gewesen. Und Barnabas auch, weil er hätte dauernd Streit schlichten müssen. Irgendwie. Dem Evangelium hat es gedient. Trennung war richtig, wenn auch von Gott her ich überzeugt bin, dass Vergebung und Versöhnung besser gewesen wäre. Davon bin ich überzeugt. Aber es gibt es in der Welt nicht. Wir lesen das. Das hat noch gebraucht. Um frei arbeiten zu können, war die Trennung notwendig. Später lesen wir von der Versöhnung des Paulus mit Johannes Markus, den er sogar einen nützlichen Diener nennt, einen treuen Begleiter. Da gab es wieder Versöhnung. Es gibt Paulus und Petrus. Da geht es um den Streit in Antiochia. Essen mit den Heiden. Judenchristen und Heidenchristen finden in Antiochia zum Glauben. Sie kommen zusammen und essen zusammen. Und wir wissen aus dem 1. Korinther 11, solche Essen zusammen waren immer mit Abendmahl verbunden. Also die haben gegessen und das Brot gebrochen und Abendmahl gefeiert. Jetzt kommen auf einmal Judenchristen aus Jerusalem und essen nicht mit denen. Und Petrus, der vorher noch mit Paulus und den anderen gegessen hat, sondert sich ab und ist wahrscheinlich in einer schwierigen Lage. Eigentlich denkt er, der Paulus hat schon recht, aber er ist auch Jude und die Juden haben auch recht. Also ja, denn natürlich haben sich die Heiden nicht an die Reinheitsgebote gehalten und wahrscheinlich ja, sie haben Götzenopferfleisch gegessen, lesen wir auch. Und Petrus zieht sich zurück. Und dann scheint es, so steht es im Galaterbrief, scheint er Druck ausgeübt zu haben, denn Paulus sagt, warum zwingst du die Heiden, die jetzt Christen geworden haben, jüdisch zu leben? Also er hat ihnen gesagt, ach wisst ihr was, das ist schon richtig, Gott hat es doch geboten, wascht euch bitte auch vorher vor dem Mahl so die Hände, macht es bitte auch so wie die Juden. Und Paulus sagt, das geht überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Und sie geraten in Konflikt. Paulus steht eben dem Petrus zur Rede. Und sie müssen es klären. Es hat nicht zu einer Trennung geführt, aber es hätte zu einer Trennung führen können. Und wir wissen später, dieser Konflikt Heidenchristen und Judenchristen zieht sich durchs ganze Neue Testament in den Briefen. Das bleibt ein richtiger Konflikt, wo es Trennungen und Streit gab. Petrus bejaht die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus. Paulus auch. Und es ist gut, dass sie einen Weg gefunden haben. So. Man könnte noch wahrscheinlich manches weiter sagen. In der Kirchengeschichte ist wohl die markanteste Trennung, die im Jahre 518, als sich die syrisch-orthodoxe Kirche abgespalten hat. Und dort ging es um die Frage, was ist Jesus? Wahrer Mensch oder wahrer Gott? Inwieweit war er beides? Und sie konnten sich nicht einigen. Und dadurch hat sich die syrisch-orthodoxe Kirche abgetrennt bis heute. Einheit, was ist das eigentlich? Jesus betet und sagt, damit sie alle eins seien. Das Wort eins, das da steht, ist ein Zahlwort. Eins. Tatsächlich. Und das kann man nachverfolgen. Sie sollen wie einer sein, aber wodurch? Wodurch? Jesus sagt, weil ich mich für sie heilige. Weil ich mich für sie hingebe. Und er sagt, so wie ich mit dir, Gott, verbunden bin, sollen sie mit uns verbunden sein. Was macht diese Verbundenheit Jesu mit dem Vater aus? Die Beziehung. Der Glaube, den Jesus lebt und das Vertrauen, das er zu Gott hat. Und er sagt, dieses Vertrauen, das ich zu dir habe, wie ich mit dir in diesem Glauben verbunden bin, so sollen die Jünger mit dir und mir verbunden sein. Und der Glaube, dieser Glaube, dass wir sie verbinden, soll auch unter ihnen herrschen. Und das Erste, was ich hier festhalten möchte, die Verbindung, die Einheit unter den Christen besteht nicht in der gleichen Meinung. Und in dem, dass wir in allen die gleichen Ansichten haben. Das ist nicht Einheit. Einheit ist von Jesus Christus gegeben, ist von Gott gegeben. Und wir können sie gar nicht trennen im Grunde, weil wir durch Gott miteinander eins sind und in einer Einheit verbunden sind. Wir sehen immer die Gemeinde, aber es gibt auch den weltweiten Leib und wir kommen nicht umhin. All die Christen, die laut Römer, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, Römer 10, 9, dass wenn du mit deinem Herzen, mit dem Munde Jesus als Herrn bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Pauschalaussage. Also alle Christen, mit denen wir uns jetzt streiten, wenn die sagen und es wirklich im Herzen sagen, Jesus ist der Herr und glauben das, in der Ewigkeit werden wir mit ihnen auskommen. Und ich finde es wichtig, vor Augen zu halten. Bei all den schwierigen Streit, den wir haben, als Kirchen und oft auch als Gemeinden und persönlich untereinander, wir werden mit Menschen, die ihr Leben Jesus Christus gegeben haben, im Himmel vereint sein. Und das sollten wir nie vergessen. Unbedingt. Einheit geschieht nicht dadurch, dass wir in allem die gleiche Meinung haben, dass wir immer für das Gleiche eintreten. Einheit ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Auf keinen Fall. Einheit schafft Gott. Punkt 1. Das nächste, um was es geht, ist Einmütigkeit. Der Petrus oder Einträchtigkeit. 1. Petrus 3,8 sagt, seid einträchtig, einmütig. Und das meint zusammendenkend, das gleiche Ziel vor Augen haben. In dem, was ihr tut, zieht an einem Strang, damit ihr das gleiche Ziel erreicht. Nämlich das Ziel, dass Jesus Christus in der Welt verkündigt wird und dass Menschen ihn annehmen. Das ist das Ziel. Und in dem Ziel sollt ihr vereint sein. Als Gemeinde sowieso. Das muss euch einen, dass ihr Jesus verkündigen wollt und dass Menschen zum Glauben finden. Das ist die Einheit, von der Petrus spricht. Es heißt einmal, ich habe die Stelle jetzt nicht aufgeschrieben, die Sünde, die Liebe deckt eine Menge der Sünden zu. Und das ist wahr, die Liebe Gottes deckt die Sünden zu. Aber manchmal verwenden wir das als Gemeinden so, dass wir Konflikten in unseren Gemeinden aus dem Weg gehen und sie nicht ansprechen und nicht mit ihnen umgehen und nicht die Einheit auch versuchen zu suchen, sondern man geht ihnen aus dem Weg, weil, naja, ist ja alles in Ordnung und ist ja ein lieber Bruder, ist eine liebe Schwester, hilft ja auch der Gemeinde, tut ja auch Gutes. Irgendwann explodieren solche Konflikte und werden zu einem Pulverfass. Und wir haben uns nichts Gutes getan. In dem Fall ist dieser Spruch, die Liebe deckt eine Menge der Sünden zu, völlig falsch. Und das müssen wir auch beherzigen. In Liebe und Deutlichkeit miteinander umgehen, wie Paulus sagt, in der Ermahnung miteinander. Parakuleo, das Wort für Seelsorge. Ihr müsst untereinander im Gespräch bleiben, unbedingt, damit es nicht unnötig zu Spaltungen kommt, wie es in Korinth war. Und Paulus sagt, es müssen ja Spaltungen unter euch sein. So wie ihr euch gruppiert, der eine dies, der andere jenes, das geht so nicht. Ihr seid eins in Christus. Was können wir tun in solchen Situationen, wenn Trennung geschieht? Und sie geschieht leider immer wieder. Egal, um was es geht, Trennungen können notwendig sein, aber im Hintergrund entstehen sie immer aus einer gewissen Uneinigkeit, dass man an bestimmten Punkten nicht zueinander findet, berechtigt oder unberechtigt, aber miteinander geht es nicht. Wenn es in einer Gemeinde geschieht, muss man sagen, der Körper der Gemeinde leidet. Es fehlt etwas. Es fehlt Begabung, es fehlt Kraft, die verloren geht, wenn es in einer Gemeinde Trennung gibt. Und leider gibt es die immer wieder. Und noch was, in dem Bild der Gemeinde Jesu als Leib Christi, muss man auch sagen, jede Trennung, wie auch immer, verursacht Schmerz. Und es braucht Heilung. Jede Trennung verursacht Schmerz. In irgendeiner Form. Ja, wir können sagen, ich habe das Beste gemäß meines Glaubens getan. Das darf ich sagen, wenn ich davon überzeugt bin. Ja. Aber ich bekenne auch, ich bin unvollkommen und es gab hier Verletzung. Und diese Verletzung ist geschehen, auch bei mir. Und diese Verletzung, mit der muss man umgehen. Eben. Drittens, wenn es um Glaubensgeschwister geht, ich bin und bleibe fehlbar. Ich bringe es Jesus und bitte um Vergebung, wo ich auch unwissentlich oder auch im Glauben mehr meine, das Richtige getan zu haben. Habe ich das Richtige getan, ja oder nein? Ich meine, ich habe es getan. Trotzdem bringe ich es Jesus und sage, vergib, hier ist ein Bruch geschehen. Das tut weh, dem Leib, mir, den Menschen. Ich bitte dich um Vergebung. Ich bin schuldig geworden. Und viertens, ich verweigere mich jeder Verurteilung des Menschen. Das steht nur Jesus Christus zu. Wenn Sie von ganzem Herzen Jesus als den Herrn bekennen und ihm glauben, dann wird Jesus am Ende der Zeit das Urteil sprechen. Denn auch wir werden Rechenschaft geben müssen für jedes Wort, das wir unnütz gesagt haben. Matthäus 12, 36, Jesus. Am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Und das Letzte, ich segne die Person. Ich segne die Person und stelle sie ins Licht Gottes. Gemäß 1. Petrus 3, 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erhabt. Den Segen zu verweigern, jemanden ins Licht Gottes zu stellen, sich von ihm abzuwenden, ist eine Abkehr von Berufung, die wir haben. Wir müssen uns stellen den Situationen. Das ist nicht einfach. Es gab eine Situation, in der mich eine Person bei anderen verleumdet hat, massiv verleumdet hat, Falsches erzählt hat. Später hat mich eine Anfrage erreicht, ob ich in einem Streitgespräch, in einem schwierigen Gespräch, vermitteln würde. Und die Person hat mich angefragt über eine andere, ob ich sie vertreten würde und begleiten würde. Und ich habe Nein gesagt. Mache ich nicht. Weil ich verletzt war. Und gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist noch eine Zeit lang mit mir mitgegangen, aber an dem Moment, erst in dem Moment ist mir klar geworden, wie viel Verletzung in mir steckt, die ich noch loswerden musste. Das kann uns geschehen. Darum, ja, tu das Beste deines Glaubens gemäß, aber bekenne auch die Verletzung bei dir und beim anderen. Bitte um Vergebung, denn auch du und ich, wir werden schuldig. Wir verweigern uns der Verurteilung, die es gibt, und wir segnen die Personen, um die es geht. Und jetzt feiern wir nachher Abendmahl. Ja, wie soll denn das passieren? Also nach der Predigt, bitte, Pastor Gottwald, wie soll man denn das jetzt hinkriegen? Boah, das ist ja jetzt ein dickes Brett. Was geschieht denn beim Abendmahl? Was sagt denn Jesus? Er nimmt das Brot und sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und in Johannes sagt er, wenn ihr mein Leib nicht esst, mein Blut nicht trinkt, dann habt ihr keinen Teil an mir. Ihr müsst es kauen, das ist das Manna vom Himmel. Das ist das Lebensbrot, das Israel brauchte, um in der Wüste zu überleben. Wir brauchen Kraft. Wir brauchen Segen. Wir haben es nicht in den Händen. Wir brauchen das Geschenk Gottes, dass er sich uns zuwendet in unserem Mangel. Und jeder, der das Brot nimmt, sagt, ich brauche deine Kraft. Jesus, ich brauche dich. Ich allein habe es nicht. Und ich muss es kauen und spüre es. Ja, ich brauche dich, Jesus. Du hast dich hingegeben. Und wer eine von den Kelch nimmt, sagt, ja, es gibt Schuld und du hast Sünden vergeben. Du hast dich uns zugewandt, reichst die Hand und sagst, komm und geh weiter mit mir. Ich bin für dich da. Und ich glaube, dass deswegen dieses Abendmahl kein Problem ist an dieser Stelle, sondern eine Einladung zu Jesus und zu Gott. Wir hören zwar noch ein Lied. Bitte? Wir singen ein Lied. Stille, okay. Und dann? Moment. Ich schaue, ich gucke.